Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. In dieser Episode spreche ich mit dem Trainer Sascha Fast. Ich habe Saschas Arbeit vor vielen Jahren kennengelernt und stets als etwas ganz Besonderes empfunden, denn Sascha macht sich sehr viele Gedanken um das, was er schreibt, auf seiner Website Me Improved. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Episode, me-improved.de. Sascha macht sich nicht nur Gedanken um Bewegung und Ernährung, sondern um alle Bereiche des Lebens, denn das gehört nun einmal dazu, wenn man ein guter Trainer sein möchte. Vor einigen Jahren hat er das Buch Lebenswandel, Reflexion und Analyse veröffentlicht, das ich auch auf diesem Kanal vorgestellt habe und das ich als einen sehr wertvollen Beitrag empfinde für jeden, der an sich arbeiten möchte, der das gute Leben finden und entwickeln möchte für sich selbst. Nachdem Sascha der Universität den Rücken gekehrt hat, wurde er Trainer und jetzt arbeitet er daran, die Antwort auf die Frage, was ist das gute Leben, in einem fünfbändigen Werk plus Zusatzbände zu beantworten. Und darüber hinaus entwickelt Sascha Methoden der Wissensarbeit und Denktechniken unter dem Begriff Zettelkastenmethode. Ich habe mich sehr auf dieses Interview mit Sascha gefreut. Das letzte liegt schon einige Jahre zurück. Und diesmal geht es natürlich um das Thema Lebenswandel. Und was ist ein guter Lebenswandel? Und wie erreiche ich einen guten Lebenswandel? Los geht's. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dich da zu haben. Ich habe dich eingeladen zum Thema Lebenswandel, Lebenswandel-Coaching, Anweisungen für Lebenswandel. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Also, ich wollte ja Philosophieprofessor werden, ursprünglich. Und habe dann festgestellt, dass die Uni hinter den Kulissen eine riesengroße Stromberg-Folge ist. Und dann habe ich auch ein paar unethische Sachen so mitbekommen und habe ich gesagt, okay, das ist nichts für mich. Und habe aber zu dem Zeitpunkt schon nebenberuflich als Fitnesstrainer gearbeitet, einfach im großen kommerziellen Studio. Und während der Zeit haben Leute angefangen, mich dann auch wegen Personal Trainings dann eben anzuhauen. Und so habe ich dann gedacht, naja, dann machst du eben erstmal so Kohle. Und ich habe dann festgestellt, dass Trainingspläne schreiben oder Ernährungspläne schreiben eben nicht zum Erfolg führt und bin dann über Precision Nutrition hin zum gewohnheitsbasierten Coaching, also Habit-Based Coaching, dann eben gekommen. Und so hat es dann seine eigene Dynamik genommen. Da habe ich eine Homepage gemacht und habe mein Angebot online geschaltet und habe ja auch schon vorher meinen Blog geführt und so weiter. Und so bin ich dann eben, da angelangt, wo ich jetzt bin.
Hatte das für dich, was den Lebenswandel angeht, wir waren jetzt gerade bei den Gewohnheiten, für den Lebenswandel hattest du da selbst, sagen wir mal, Defizite oder war das ein Projekt für dich an dir selbst, wo du gesagt hast, ich ziehe diese Sachen, die ich über mich selbst lerne, raus und gebe die weiter oder war das erstmal nur Gewohnheiten, speziell fürs Training?
Ich würde sagen, das Ding mit den Gewohnheiten war eher so einfach nur ein Coaching-Tool. Ich habe damit angefangen, das war 2008 oder 2009, weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, Ende 2008 habe ich eben damit angefangen, in irgendeiner Form mein Leben auf links zu drehen. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch alleine gewohnt und ich habe dann mit sehr vielen ehemaligen Freunden auch gebrochen. Und also besonders, sage ich mal, mit den negativen Freunden. Und habe dann einfach für mich akzeptiert, dass ich nicht das machen kann, was die machen. Also weil die so aus meiner Warte einfach so durchs Leben, sage ich mal, gestolpert, gedrömelt sind. Bei einigen hat es geklappt, bei den anderen nicht. Und bei mir war für mich immer sehr deutlich, okay, irgendwie lebe ich halt anders. Also ich war, also wenn die halt zum Beispiel, also damals in der Bandzeit halt hinter Backstage gesoffen haben, habe ich halt gelesen, also, ne, und solche Sachen dann gemacht oder habe mich irgendwo verzogen, habe Liegestütz gemacht, also es war halt immer irgendwie ein bisschen anders. Also ich habe das nicht so, ich habe nicht gedacht, ha, ich bin so anders und so, also zumindest nicht nach meiner Pubertät, in der Pubertät war ich schon sehr dramatisch, aber ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, okay, du bist irgendwie auf der Suche, also du bist getrieben, das ist auf jeden Fall sicher. Und dann habe ich das einfach nur ernst genommen und habe gesagt, okay, jetzt bist du getrieben, jetzt treibst du einfach mal auch mit Vollgas irgendwo hin und du findest einfach heraus, also was du eben zu tun hast. Und so bin ich dann eben über Philosophie, also dann wollte ich auch, also war mir eigentlich, war ich so auf dem Trip, okay, die Philosophie, die ich lerne, wende ich unmittelbar auf mein Leben an. Also so hab ich habe Kant gelesen, habe sofort gemacht, ich habe Nietzsche gelesen, habe sofort gemacht, habe dann, oder was ich glaubte, was daraus folgte. Und bin dann mit einem Bodybuilder zusammengezogen. Und der war ganz erschüttert über meine Ernährung, weil meine Ernährung bestand aus einmal eine Riesenportion Nudeln mittags und zwei Pizzen abends. Der meinte, Sascha, du achte einfach nur auf dein Protein, ist einfach Quark. Also das war der Klassiker einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Habe dann jeden Tag ein Kilo Quark einfach dazu gegessen. Magerquark natürlich damals. Und habe dann festgestellt, ja geil, irgendwie habe ich halt mehr Dampf. Also wenn ich eben die entsprechende Menge Protein esse. Und so hat das eigentlich alles seine, also für mich persönlich seine Eigendynamik dann eben genommen. Und hinterher habe ich dann, also ich musste dann oft, also einfach als Trainer vieles formalisieren, was ich dann eben gemacht habe. Und ich habe das immer so gesehen, dass ich, wenn man so will, was den Lebenswandel angeht, eben ich habe versucht, die extremste Version von dem zu sein, also was ein guter Lebenswandel dann eben ist. In dem Wissen natürlich, dass das, was ich gemacht habe, eben nicht anwendbar ist, also für jemanden, wie ich heute zum Beispiel einer bin, nämlich verheiratet und Vater. Das heißt, früher habe ich mich eher als sowas wie ein Lebenswandelsmönch, könnte man sagen, gesehen und habe auch wirklich mein Leben zu 100% danach ausgerichtet, eben all diese Aspekte des Lebenswandels, also Gewohnheiten und Meditation und Training und Kälte und alles, was so rund um körperliche und geistige Gesundheit und Fitness daneben angeht, zu perfektionieren. Und heute lebe ich halt das notgedrungen, also ist es schön, aber es ist eben trotzdem notgedrungen, das normale Leben, indem ich dann eben ja diese praktischen Abstriche dann eben mache, ne? Und nicht einfach meinen Lebenswandel maximiere, sondern das mache, was ich glaube, was man machen muss, und den Rest meiner Energie eben aufteile auf Familie und Arbeit.
Wie meinst du das, wenn du sagst, das Wichtigste ist nicht, einen Plan zu haben oder Ernährungspläne zu haben, sondern die Gewohnheiten? Welche Bedeutung haben die Gewohnheiten für dich dabei?
Also die Gewohnheiten sind also großes die, also in All Caps und so weiter, Methode der Implementation von Ernährung, Training und all den anderen Sachen. Weil das Problem ist ja niemals eigentlich, dass Leute nicht wissen, was sie tun sollen. Also Leute wissen auch nicht genug, aber wenn sie alleine das machen würden, also was sie wissen, was man zu tun hat oder was man tun sollte, dann wären sie schon viel, viel weiter. Und der eigentliche Flaschenhals ist eben die Umsetzung. Und das heißt auch die Stabilität. Also ich bin ja nicht sportlich, wenn ich einmal trainiere, sondern werde erst sportlich, wenn ich genügend trainiere und für Regelmäßigkeit und Stabilität in meinem Training dann eben sorge. Und diese Regelmäßigkeit und Stabilität, die geht eigentlich nur durch Gewohnheit. Und deswegen spielen Gewohnheiten auch so eine Rolle. Also ich würde weniger sagen, also der Gewohnheitsbegriff im Deutschen ist, glaube ich, dem englischen Habit auch unterlegen. Ich glaube, im Deutschen würde ich eher sowas wie Struktur und Stabilität tatsächlich dann eben sagen.
Wie sieht das mit deinen Klienten aus? Gibt es da einen Hauptschwerpunkt, eine Haupthürde, vor der die alle stehen, wo sie sagen, ich schaffe aber nicht, diese Gewohnheit aufzubauen?
Ja, und das ist nicht alle, also ich würde nicht sagen alle, aber wenn es dann große Probleme gibt, dann ist es eben eine gewisse Unordnung im Leben plus eine Überzeugung, dass das Leben an und für sich ungeordnet ist und man diese Unordnung zuallererst verwalten muss. Also es kommen immer Einzelfall-Dinge, ne? Also jeder Mensch. Nicht jeder Mensch, aber Menschen in so einer Situation haben immer gute Gründe, weshalb sie jetzt dann eben nicht trainiert haben oder irgendwas so gemacht haben, irgendwas abgewandelt haben. Aber das erinnert mich so ein bisschen an meinen Vater, weil er sagte, also ging es um so einen Familienfreund, der sagte, der hat immer gute Gründe dafür, dass er zu spät kommt. Aber die einzige Konstante, sich mit dem zu verabreden, ist das zu spät kommen. Und so ist es dann eben auch in Bezug auf Gewohnheit oder anders Struktur und Stabilität und Ordnung im Leben. Es gibt immer gute Gründe, dann eben keine Ordnung zu haben, keine rationale Entscheidung zu treffen. Es gibt immer gute Gründe, eine Entscheidung im Moment zu treffen, ohne den Blick aufs Ganze zu richten. Aber was eben bleibt, ist eben der Mangel, oder das nicht im Blick behalten des gesamten Lebens und der Ordnung und der Struktur, die eben aber so notwendig ist, um eben die Probleme zu lösen, besonders auch in der Moderne. Also weil wir alle moderne Menschen sind ja extrem am Limit, müsste man sagen. Also extrem am Limit in Bezug auf Informationszuflüsse, extrem am Limit in der gefühlten, ich sag mal jetzt auch Instabilität der politischen und gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden. Die seltsame Befremdung und Entfremdung durch durch die Massenmenschhaltung, eben in den Großstädten besonders, aber auch in kleineren Städten fängt das dann eben an. Also, dass man eben so eingepfercht ist und so ein ganz unnatürliches Leben hat, auf die gleiche Weise wie halt Zootiere auch ein unnatürliches Leben haben, mit all den Vor- und Nachteilen dann eben natürlich. Und ja, deswegen, also ich würde, ja, zusammengefasst würde ich sagen, deswegen, das ist so einer der Hauptprobleme, die eben Leute haben.
Mein Eindruck ist oft, ich teile diesen Eindruck, den du hast, und mein Eindruck ist zusätzlich aber, dass die Arbeit dann gar nicht mal darin besteht, diese Gewohnheit zu erklären, die Wichtigkeit der Gewohnheit, sondern den Glauben herzustellen oder die Überzeugung oder die Weltanschauung, dass man das tatsächlich ändern kann. Also ich habe ganz oft das Gefühl, da sitzt jemand vor mir, der hat gar keine Vorstellung, dass er selbst viel mehr Macht und Kontrolle über das Leben hätte, weil er sein Leben lang, vielleicht 40 Jahre so gelebt hat. Und vielleicht dauert es noch mal 10, 20 Jahre, sich das wieder abzugewöhnen. Wie ist da deine Erfahrung?
Hundertprozentig. Also, oder ich teile diese Erfahrung auch. Also ich meine, das hat viele Gründe. Also, und da kann man auch stundenlang drüber sprechen. Also, warum Menschen heutzutage eine so geringe Selbstwirksamkeitserwartung daneben haben. Also, überhaupt gar nicht glauben, also wie sehr sie ihr Leben eigentlich im Griff haben. Und ich meine, jetzt zusammen mit meiner Tochter, also ich überlege dann eben, ich glaube, das nimmt seinen Anfang wirklich da, wo wir als Kinder nicht, also nicht auf das Leben vorbereitet werden. Jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass unsere Eltern uns nicht grundlegende Fertigkeiten beigebracht haben, wie Kochen und so weiter. Was ja auch quasi die Kritik sowohl an Eltern als auch quasi am Schulsystem ist, dass man eben nur Dinge lernt, die man nicht braucht. Sondern ich glaube, also ich glaube, das war damals auch nicht im Bewusstsein und es ist heute immer noch vielfach nicht im Bewusstsein, dass man eben seine Kinder dazu erzieht, das Leben an und für sich zu verstehen. Problem ist natürlich, es gibt ja auch ganz wenig Leute, die das eben zumindest versuchen. Und wenn man eben den Kindern also die Tiefenstruktur dann eben beibringt, also warum es überhaupt wirklich wichtig ist, für Struktur und Stabilität im Leben zu sorgen. Und auch, dass Struktur und Stabilität ja auch dann die Freiräume schaffen. Also, wenn ich eben strukturiert bin, dann kann ich eben sagen, okay, ich mache immer genau alles nach Plan und Freitagnachmittag mache ich halt, wonach mir der Sinn steht. Umgekehrt geht es ja nicht. Wenn ich alles mache, also wonach mir der Sinn steht, dann habe ich aber nicht die Möglichkeit, okay, und an dem Tag bin ich total strukturiert. Also so funktioniert einfach das menschliche Leben dann eben nicht. Und ja, ich habe jetzt natürlich auch als Vater einen anderen Blick dafür, also wie andere oder wie viele Menschen dann eben ihr Kind dann eben erziehen. Und da geht es vielfach gar nicht um Befähigung oder so. Also die Zeit wird mit Kindern verbracht, also vielfach total liebevoll und vielfach aber auch nur in so einer Art notgedrungenen Beaufsichtigung. Aber nicht, also nicht im Geiste dessen, dass das Kind ja auch nicht Kind bleibt. Also das ist ja auch dieser irrige Glaube, leitet irgendwie die Erziehung heutzutage, scheint mir, dass die Aufgabe der Kindheit ist, so eine Art Selbstzweck zu sein. Nee, du, also ne, der Job des Kindes ist einfach nur Kind zu sein. Und eigentlich ist das falsch. Also weil man dann eben das Kind, also es ist nicht genug für ein Kind, einfach nur Kind zu sein. Im Sinne, dass man als Eltern einfach nur sagt, ja, okay, du machst halt einfach alles selber und Kinder entfalten sich bloß, sondern ich weiß ja, also ich weiß ja zum Beispiel, dass meine Tochter irgendwann in die Pubertät kommt und dann eventuell auch eben diesen ganzen, also Hormonstrudel dann eben erleidet, also den man in der Pubertät dann eben hat. Da muss ich die jetzt schon darauf vorbereiten. Also ich kann die ja nicht einfach nur, kann die das nicht einfach so ins Messer laufen lassen. Und das heißt, ich muss ihr Methoden beibringen, wie man sich emotional reguliert und so weiter. Und dafür muss ich immer einen Blick behalten. Und ich würde nicht sagen, dass der Flaschenhals ist, dass Leute einfach nicht wissen, also einfach nicht die Werkzeuge haben, sondern vielmehr, dass Leute das auch gar nicht auf dem Schirm haben. Also die Perspektive reicht da eben nicht hin. Und das ist jetzt zum Beispiel so einer der Gründe. Aber das Resultat ist dann, also wirklich, also dass Leute ein ganz großes Gefühl der Machtlosigkeit haben. Aber man kann natürlich nicht die eigene Kindheit als Entschuldigung verwenden, weil man ist ja ein erwachsener Mensch. Es gibt ja auch genügend Leute, die haben eben eine ganz schlechte Kindheit gehabt und haben trotzdem den Dreh rausgekriegt. Und das haben sie eben aus eigener Kraft gemacht. Und trotz aller Widerstände. Und das heißt, wenn man diesen Menschen auch zuschreibt und sagt, ja, okay, du hast dich selber da rausgeholt, dann muss man auch den anderen Leuten, die eben da drinnen bleiben, sagen, okay, und du bist selber schuld, dass du eben da drin bleibst. Nicht, dass du da drin gelandet bist vielleicht, also weil man als Kind dann eben nicht die Verantwortung hat, aber dass man eben da drin bleibt und auch eben nicht 100% seiner Kapazitäten einsetzt, da drin zu bleiben. Daran ist man selber schuld. Also man ist gewissermaßen dafür verantwortlich, dass man eben nicht 100% gibt. Und man kann sich auch nicht belügen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die dann wirklich zu Problemen führt, weil Leute sagen dann immer, ja, ich kann nicht anders und ne, ich bin ja schon so und so weiter. Aber jeder Mensch weiß, dass er eben nicht am Limit ist. Diese Leute, also diese Leute, das klingt jetzt ein bisschen so lästernd, aber ja, ich lasse es erstmal so. Diese Leute wissen, die wissen ganz, ganz, ganz stark, dass sie eben nicht 100% geben, dass sie ihr Leben nur auf 50% oder auf 30% dann eben leben. Und dieses sich selbst belügen ist einer der Gründe, weshalb dann eben Leute in sich auch so verdreht und kaputt sind. Und das nimmt ihnen noch weiter die Macht und die Kontrolle über ihr eigenes Leben.
Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Das Buch mit über 150 Gewohnheiten aus den Bereichen Zielsetzung, Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Geisteshaltung und Beziehungen für einen gesunden Lebenswandel. Was du über die Erziehung gesagt hast, was die Aufgabe eines Kindes ist oder was man mit seinem Kind machen könnte oder sollte, erinnert mich daran, dass du ja im Grunde als Eltern alles dafür tust, dass das Kind dich nicht mehr braucht, die gesamte Kindheit über. Also du steckst da wahnsinnig viel Liebe rein und im Grunde ist es zum Heulen, weil alles, was du da tust, nur dazu führt, dass das Kind von dir weggeht. Du bleibst natürlich Eltern, aber die muss die Autonomie langsam Stück für Stück aufbauen. Das klingt wie eine ganz große Tragödie immer, aber es ist nötig.
Ach, ich finde, also zumindest jetzt nicht natürlich, also wenn meine Tochter dann irgendwann auszieht, dann heule ich natürlich auch rum, aber jetzt ist das zumindest für mich so ein ganz produktiver Gedanke. Also weil ich bin ja sowieso bald tot. Und ne, dass meine Tochter dann weiterlebt und auch in der Lage ist, ohne mich weiterzuleben, ist ja auch etwas, was ich ihr wünsche. Also ich will ja gar nicht, dass sie so eine Bindung, also ich will ja für sie und auch für mich nicht, dass sie eine Bindung hat, also zu mir, die so krank ist, dass mein Wegfallen, also durch Auszug, durch Distanz oder auch durch meinen Tod, dann eben dazu führt, dass meine Tochter ein schlechteres Leben führt. Das wäre ein, also das ist ein Gedanke, der mir völlig bizarr ist. Ich meine, natürlich, ich würde sagen, die Tragödie ist insofern tragisch, also als dass es natürlich emotional dann belastend ist. Aber ja, das ist halt das Leben.
Kommen wir zurück zu den Gewohnheiten. Was würdest du denn sagen, oder gibt es ein oder zwei Gewohnheiten, die für jedermann im Grunde die wertvollsten oder wichtigsten sind oder die tief hängenden Früchte, wo man mit einfachen Mitteln viel erreichen kann, die praktisch für jeden zutreffen?
Ich meine, klingt abgedroschen, wenn ich jetzt Morgenroutine sage, aber ich versuche das mal auf eine Weise zu machen, die nicht abgedroschen ist und schon 10.000 Mal gesagt wurde. Nämlich, es gibt grob gesehen oder man könnte grob die Morgenroutinen von Menschen in zwei Kategorien einteilen. Einmal ist die Morgenroutine angenehm und also in den anderen Fällen ist sie unangenehm. Unangenehm bedeutet kalte Dusche, Training, Meditation. Ist so ein Grenzding. Manchmal ist Meditation ja schön und manchmal ist es aber auch total anstrengend und so. Aber alles, was eben eine besondere Anstrengung, sage ich mal, erfordert und auch eine besondere, also irgendeinen sich pushen, dann eben würde ich jetzt einfach in die Kategorie unangenehm dann eben stecken. Die andere Variante ist dann eben langsam in den Tag eintrudeln, erstmal in der Sonne entspannen, morgens Kaffee trinken. Und vielleicht was Leckeres essen, also auch die Entscheidung des Essens dann eben auch vom Geschmack und ne, vom Genuss dann eben abhängig zu machen. Morgens erstmal Zeitung lesen, auf dem Smartphone rumdaddeln, also und all diese Dinge. Und es geht, also die Leute, die mich jetzt kennen, wissen schon, dass ich das Angenehme verteufeln werde, aber das mache ich gar nicht, sondern ich sage, das Angenehme führt gar nicht zu dem, was es bezweckt. Also es hält ihr das eigene Versprechen nicht, weil was passiert? Diese angenehmen Dinge, die produzieren natürlich auch Neurotransmitter und Hormone. Und der Körper ist immer darauf bedacht, und auch der Körper, das Gehirn gehört auch zum Körper, ist immer darauf bedacht, Homöostase herzustellen, also das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das heißt, je mehr Dopamin zum Beispiel ausgeschüttet wird, desto geringer wird die Sensibilität für Dopamin. Und wenn ich eben am Anfang schon ganz viel Dopamin ausschütte, also durch Kaffee, und durch leckeres Essen, also sagen wir durch irgendwas mit Zucker vielleicht oder auch nur mit verarbeiteten Kohlenhydraten wie Müsli und so weiter, und das Ganze noch garniere mit Smartphone und Social Media rumgedaddel, dann habe ich einfach meinen Dopaminspiegel einmal hochgetrieben. Das Gehirn arbeitet dagegen und es muss dagegen arbeiten, also weil es dann auch die Sensibilität dagegen halt reduzieren muss. Weil ansonsten würde man ja immer weitermachen. Also irgendwann muss man ja satt werden, wenn man so von diesen Dingen, die man macht. Und das heißt, man kämpft die ganze Zeit, also oder kämpft dann den Rest des Tages dann irgendwie gegen die Desensibilisierung, also die man dann eben erfährt. Und das ist dann quasi ganz analog eben zu diesen Blutzuckerschwankungen, also die man gemeinhin, also ich wette, deine Zuschauer kennen die dann auch meistens, die man eben hat, wenn man morgens schon irgendwas mit Zucker isst, ne, dann hat man erst einen hohen Blutzucker, dann crasht der, dann muss man wieder was essen, also um ihn wieder hochzutreiben. Und es laufend damit beschäftigt, seinen Blutzucker zu verwalten. Und das Gleiche ist eigentlich bei jedem Stoff, wenn man so will. Und auch bei Dopamin. Was eben passiert ist, wenn man morgens schon quasi eine angenehme Spitze hervorruft, dann fällt man in ein unangenehmes Loch. Und der Instinkt ist dann eben, das auch zu verwalten. Und das bedeutet, dass man vielleicht morgens einen Kaffee trinkt und irgendwann vormittags hat man dann auch irgendeinen Grund, um wieder Kaffee zu trinken. Und man hat immer gute Gründe, also für diese einzelnen Verhaltensweisen, aber das übergeordnete Muster ist eben diese Verwaltung von Wohlbefinden. Die andere Weise ist dann eben, wenn man den Morgen mit was Unangenehmem anfängt, also mit kalter Dusche und Training und so weiter. Das heißt, man erhöht die Sensibilität für Dopamin und das bedeutet, dass man eben alles, was man macht, gewissermaßen, also danach mit einer erhöhten Leichtigkeit dann macht. Und das heißt, das eine Mal, das erste bedeutet, dass man seinen Körper also so beeinflusst, dass man gegen seinen Körper arbeiten muss. Der Körper versucht die ganze Zeit, einen zurückzuholen und die Kosten von diesem hohen Dopamin dann eben wieder zurückzubezahlen. Und man arbeitet konstant dagegen und also gegen den Homöostasedruck und den Versuch des Körpers eben für Gleichgewicht zu sorgen. Und beim anderen Mal, also bei dem unangenehmen Morgen, arbeitet man mit dem Körper. Also weil alles, was man dann eben macht, auf eine erhöhte Dopaminsensitivität dann eben stößt. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich mich nachfolgend konzentrieren muss, dann hat man eben dann hilft einem quasi der vorangegangene Schmerz und die damit erhöhte Dopaminsensitivität mit dem Arbeitsgedächtnis und auch mit dem begleitenden Bewusstsein bei den Dingen. Also weil dann die Aufgabe eben nicht so unangenehm ist oder nicht so mühselig ist, also wie sie eigentlich ist, weil man schon für mehr Sensibilität dann eben gesorgt hat. Und deswegen ist die Morgenroutine, glaube ich, unterschätzt, immer noch unterschätzt, obwohl das ja eigentlich schon fast ein Klischee ist, also mit der Morgenroutine. Und ja, also bei dem geht es eben nicht darum, einfach so den Morgen mit so ganz viel Biohacking-Tools dann eben vollzustopfen, also mit Infrarot, Spezialtherapie und allen Lichtfrequenzen und dies und dem, sondern einfach nur zu sagen, okay, der Morgen ist dafür da, dass es einem schlecht geht, damit ich eben mit meinem Körper arbeite. Und der Morgen ist nicht dafür da, dass es einem gut geht. Weil das setzt ja auch eigentlich, also ich finde, da steckt auch eine gewisse Hässlichkeit dahinter, dass man eben so hedonistisch ist, dass man seinen Morgen schon versucht, irgendwie angenehm zu gestalten. Und auch, das spürt man ja auch relativ stark, dass man auch die Leute bewundert, die morgens schon so diszipliniert sind oder einen Frühsport machen und kalte Dusche und so weiter. Für einen selber natürlich nicht. Also man selber findet das unangenehm und so weiter, aber man bewundert das sehr gerne aus der Ferne. Und das Gefühl zeigt einem schon eigentlich die gute Richtung daneben an. Weil es wäre schön, wenn man sich selber auf eine Weise verhält, die man bei anderen bewundert.
Ja, je leichter man es sich macht, desto schlechter ist man in der Lage, Schwierigkeiten zu ertragen. Wie kann man jetzt jemandem, der zuhört und sagt, okay, das klingt für mich sinnvoll, aber ich mache morgens Sport und das macht mir Spaß, ist das jetzt schlecht? Wie kann man dem Entwarnung geben?
Man kann insofern eine Entwarnung geben, als dass Spaß beim Sport nicht nicht die körperlichen Prozesse aufhebt, also die eben mit den erhöhten Stresshormonen, also in dem Sinne positiv einhergeht und dem Kalorienverbrauch und all diesen Dingen. Was aber nicht passiert ist, wenn man Dinge macht, also wenn man an Dingen Spaß macht, dass die Gehirnareale, die für diese Willenskraft zuständig sind, dass die trainiert werden. Aber das ist ja auch gar nicht, also muss ja gar nicht Zweck sein und da hat der Morgen jetzt auch keine großartige privilegierte Position. Also ich glaube nicht, dass Willenskrafttraining am Morgen jetzt effektiver ist oder nicht. Also ich kann also ich gebe erstmal volle Entwarnung.
Okay, das heißt, man könnte so sagen, um das vielleicht allgemeiner zu formulieren, solange man sich das Dopamin erarbeitet und nicht einfach konsumiert durch den Kick, Kaffee oder was auch immer, Zucker, sondern man tut etwas, man muss erst diese, ja, wie du schon gesagt hast, Willenskraft investieren oder die Zeit beim Kraftsport investieren, um dadurch dann seine Belohnung, wenn man sie so empfindet, zu bekommen. Kann man das so formulieren, dass man sich es erarbeiten sollte morgens?
Ja, ich würde gar nicht mal sagen, also ja, so kann man es formulieren. Ich glaube, der Fokus ist nur zu stark dann auf dem, also auf dem Dopamin oder auf den angenehmen Gefühlen. Also weil, also es ist gesünder und es gibt eigentlich keine negativen Effekte bei allem Dopamin, was man sich dann eben erarbeitet hat. Aber es ist, glaube ich, die gesündere und funktionierendere Lebenseinstellung. Wenn man einfach sagt, die positiven Gefühle sind einfach ein Zusatzgeschenk, also was man eben erfährt, nicht aber der eigentliche Zweck, auf den es hinausgeht. Also weil das quasi, wie soll man sagen, Hedonismus durch die Hintertür dann eben ist.
In dieser Morgenroutine, du hast ein paar Beispiele genannt, kalte Dusche, Sport, gibt es darin wieder ein, zwei Sachen, wenn jemand sagt, ich habe gar keine Routine, ich trinke meine Tasse Kaffee und dann esse ich einen Apfel und renne zur Arbeit. Gibt es so eine oder zwei Sachen, die du sagen würdest, gut, dann mach das doch. Duschkalt oder mach 20 Liegestütz oder ist Meditieren für dich wichtiger?
Ich würde sagen, am wichtigsten ist Bewegung, weil es auch die stabilste oder die am einfachsten zugänglichste Sache ist. Also was man eben hat, das benutzt man dann eben fürs Training. Training ist auch von allen Maßnahmen, also ist es der, hat es den größten Effekt auf die Gesundheit, also auch mehr als Ernährung zum Beispiel. Und kalte Dusche ist auch super, aber das ganze Ding mit Kälte ist dann eben. Also erstens ist die Effektstärke nicht so groß, also bei einer kalten Dusche. Lange nicht wie Training. Auf der anderen Seite ist natürlich dann zeiteffizienter, also weil eine kalte Dusche, das ist ja 3 bis 5 Minuten, dann ist man ja durch. Also ne, da, vielleicht hat man dann Haare bis zum Arsch und dann kann man irgendwie das noch länger rechtfertigen, da unter der kalten Dusche zu sein. Aber von allen Maßnahmen würde ich sagen Training. Und mein Tipp beim morgendlichen Training ist, etwas zu nehmen, was keine Einstiegshürde hat. Also, das klingt ein bisschen konträr zu dem, was ich davor gesagt habe, nämlich, dass man eben, also dass der Morgen halt ganz schrecklich sein soll, aber der Schrecken muss nicht quasi mit dem Knall kommen, sondern was sich super anbietet, ist zum Beispiel morgens zu joggen, weil da kann man halt ganz langsam anfangen und einfach so gucken, also wie es einem geht und dann langsam eben reinkommen. Genauso wie zum Beispiel, wenn man morgens Krafttraining macht, da würde ich keine Sachen machen, also so Bodybuilding-artige Sachen, also Sätze bis zum Versagen und so weiter, sondern andere Methoden, die helfen dann einem mehr. Also ich habe das selber auch erfahren, das war 2015, glaube ich, war das. Da habe ich angefangen mit dem Kältetraining in der Eistonne oder beziehungsweise in der Regentonne auf dem Balkon. Und ich habe mich dann jeden Morgen einfach um mindestens 30 Sekunden gesteigert. Ich glaube, so war das. Oder jede Woche. Ich kann nicht mehr sagen. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch richtig gepusht. Also ich bin dann auch also ich habe Zitteranfälle gehabt und habe 2 Stunden gebraucht, also bis ich mich so aufgewärmt habe, dass ich aufgehört habe zu zittern und solche Sachen. Das war erst war das ein bisschen spaßig, also weil ich dachte, ich bin ja so ein Superheld. Dann hat der Stress übernommen und dann habe ich angefangen, hatte ich Aufstehprobleme. Und ich habe dann irgendwann gedacht, woran kann das jetzt liegen? Also, weil ich eigentlich bis dato niemals Aufstehprobleme hatte. Und dachte, ja, langsam beginnt der Antizipationseffekt, weil ich weiß ja, sobald ich einmal aufgestanden bin und auch meine Zähne geputzt habe, dann beginnt der Schrecken. Und das habe ich dann auch so zu dem Zeitpunkt auch einfach abgebrochen. Also, weil klar, man könnte so David Goggins-mäßig sagen, okay, ich ziehe es halt durch. Aber der Tag hat ja in dem Sinne nur, also manchmal nur begrenzt Energie am Tag und zu dem Zeitpunkt habe ich dann eben gesagt, ja, wenn ich mir jetzt schon den Tag so versaue und dann auch, ne, die Aufstehprobleme kriege, also motivationsbedingte Aufstehprobleme und so weiter, das wäre es mir dann einfach nicht wert und dann habe ich es sein gelassen. Also dann habe ich einfach auch die Kälte auf den Nachmittag, glaube ich, verschoben und habe es dann da weitergemacht und da war das Quälen für mich dann weniger schlimm.
Okay. Also morgens mehr Härte, am einfachsten einsteigen mit Bewegung, aber nicht gleich in den zugefrorenen See springen.
Ganz genau, ja. Oder auch nicht irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt Liegestütz so viel ich kann oder so ein CrossFit-Workout oder irgendwie sowas.
Alles klar. Sascha, ich danke dir für deine Zeit. Ist immer eine Freude. Zuletzt haben wir gesprochen über die Ethik des Fleischverzehrs, heute Gewohnheiten und Lebenswandel. Ich bin gespannt, was beim nächsten Mal ist. Ein nächstes Mal wird es geben. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen Artikel in der Beschreibung dieser Episode. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert bitte diesen Kanal kostenlos auf YouTube und auf Spotify, hinterlasst eine gute Bewertung und gerne auch einen Kommentar oder Fragen. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast auch, indem ihr euch die Links in der Beschreibung dieser Episode anschaut. Sie führen zu Produkten mit direkter Bedeutung für dieses Thema. Abonniert gerne auch den kostenlosen Urgeschmack-Newsletter unter urgeschmack.de/newsletter. Vielen Dank für euer Interesse an einem gesunden Lebenswandel.